Heute hören Sie die 11. Folge des Romans Menschenflug von Hans-Ulrich Treichel. Der Augenblick nur entscheidet über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke. Das ist der Goethe-Satz, der gleich eine Rolle spielt, in Stephans Hotelzimmer im ägyptischen Luxor. Mercedes heißt sie und ist nicht mehr ganz jung. Es liest Leonhard Lansing.
Der Goethe-Satz, den er über seinen Schreibtisch geheftet hatte, ging ihm durch den Kopf, als Mercedes sich zu ihm auf das Bett legte, sie sich küssten und miteinander zu schlafen versuchten. Dass es vorerst bei einem Versuch blieb, lag zum einen daran, dass er nun, als sie sich noch kühl vom Schwimmen und nach Chlorwasser riechend in den Armen hielten, an Helen denken musste. Sie hatte wegen Ruth auf den Urlaub verzichtet und er lag mit einer fremden Frau im Bett. Er hatte ein schlechtes Gewissen und das tat ihm nicht gut, weder seelisch noch körperlich. Er fühlte sich zwar auch in dieser intimen Situation eher wie ein 30-Jähriger und nicht wie ein 50-Jähriger, aber er fühlte sich wie ein 30-Jähriger mit Herzbeklemmungen, Gewissensbissen und Durchblutungsstörungen. Am liebsten wäre er geflohen, hätte Mercedes sich nicht geradezu mädchenhaft unbefangen und außerordentlich liebenswürdig verhalten. Wie eine verspielte junge Frau, die sich darum bemühte, ihrem ängstlichen und schwächelnden Liebhaber auf die Sprünge zu helfen. Das gelang ihr schließlich auch, so dass sie beide am Ende nicht unbedingt glücklich, doch immerhin erschöpft für einen Moment ganz still beieinander lagen und sich in diejenigen zurückverwandelten, die sie waren. Wozu auch die Tatsache gehörte, dass sie sich immer noch siezten. »Ich lasse sie jetzt allein«, sagte Mercedes, nachdem sie das Bett verlassen, sich geduscht und angekleidet und ihm einen Kuss auf die Stirn gedrückt hatte. Dann wollte sie gehen, ohne dass er sie bis zum Auto oder auch nur bis zur Tür hätte begleiten dürfen. »Bleiben Sie ruhig liegen«, hatte sie gesagt, »ich finde den Weg.« Wobei sie, während sie schon die Türklinke in der Hand gehalten und ihm noch einen letzten Blick zugeworfen hatte, doch noch zum Du gewechselt war und sich mit dem Satz verabschiedet hatte, »Ich werde mich gern an dich erinnern.« Das war zwar eine sehr entschiedene, aber zugleich auch schonende Abschiedsgeste gewesen. Eine Geste, zu der möglicherweise nur Frauen ihres Alters fähig waren. Seine Antwort fiel dennoch etwas unbeholfener aus. »Ich auch an dich«, hatte er ihr aus dem Bett heraus nachgerufen, zugleich froh darüber, dass seine Worte durch die zufallende Bungalow-Tür übertönt worden waren. Den Rest seines Aufenthalts in Luxor verbrachte er zumeist im Hotel oder auf der Uferpromenade, wo er das Treiben der Händler, Felukenfahrer und Touristen beobachtete. Auf Besichtigungen hatte er keine Lust mehr, auch wenn er sich mit dem Taxi sowohl zum Tempel der Hatschepsut als auch zur Anlage von Karnak fahren ließ. Der Abschied von Mercedes hatte ihn traurig gestimmt. Und nicht nur das. Er hatte ein geradezu elendes Gefühl des Verlassenseins in ihm ausgelöst, das er zwar als vollkommen unangemessen empfand, das aber dennoch tagelang nicht von ihm weichen wollte. Und die ägyptischen Altertümer, die übermächtigen Ramses-Statuen und Lotussäulen, vor denen er in Karnak stand, waren auch nicht dazu angetan, ihn aufzuheitern. Genauso wenig wie die Tatsache, dass zwei Museumswärter auf dem Gelände von Karnak versucht hatten, ihm einen Gesteinsbrocken anzudrehen, bei dem es sich um das Fragment einer Sphinx-Tatze handeln sollte, die wiederum, so die Wärter, aus der zum Teil noch gar nicht ausgegrabenen Sphinxenallee stammte, die einmal Luxor mit der Tempelanlage von Karnak verbunden hatte. Er kaufte die Tatze natürlich nicht, obwohl sie ein enorm dekoratives Mitbringsel gewesen wäre. Und er kaufte auch keine Katzenmumie, die ihm einer der Felukenfahrer an der Uferpromenade aufschwatzen wollte. Der Mann hatte sozusagen Stein und Bein darauf geschworen, dass es sich um eine echte altägyptische Mumie handelte, und er wollte ihn unbedingt dazu überreden, sich das Tier in seinem Haus auf der anderen Seite des Flusses anzusehen. Die Überfahrt wäre sogar gratis gewesen, aber Stephan hatte trotzdem abgelehnt. Er konnte seiner Frau schlecht einen Katzenkadaver mit nach Hause bringen, weder einen 2000 Jahre alten noch einen, der möglicherweise nur ein paar Monate im Sand oder in irgendwelchen Chemikalien gelegen hatte und dann mit künstlich auf alt getrimmten Baumwolltüchern umwickelt worden war. Außer einem Bildband und ein paar Hotelprospekten brachte er gar nichts mit, was Helen auch nicht erwartete. Sie pflegten sich nicht mit Reiseandenken zu beschenken. Sein schlechtes Gewissen wegen Mercedes hatte sich auf dem Rückflug wunderbarerweise ebenso verflüchtigt wie sein Verlassenheitsgefühl. Je mehr sich das Flugzeug Deutschland näherte, umso mehr rückte die Reise in die Vergangenheit und kam ihm, als er wieder Berliner Boden unter den Füßen hatte, fast wie eine Episode aus einem anderen Lebensabschnitt, wenn nicht aus einem anderen Leben vor. Und während er im Taxi saß und unter einem regengrauen Himmel Richtung Steglitz fuhr, sahen der Nil und die Pyramiden für ihn schon wieder genauso aus wie vorher. Postkartenbilder, Postermotive. Und eine rotblonde deutsch-spanische Archäologin namens Mercedes, die Männerunterhemden sowie Schuhe mit Eisenkappen trug, unter einem Zeltdach im Tal der Könige Howard Carters Werkzeugkasten katalogisierte und ihn in sein Hotelzimmer begleitet hatte, die konnte es nach menschlichem Ermessen gar nicht gegeben haben. In Berlin erwarteten ihn gute Nachrichten. Ruth ging es besser. Sie war zwar noch nicht wieder zu Hause, sondern in einer Klinik, aber die schlimmsten Befürchtungen hatten sich nicht eingestellt. Wohl litt sie unter einer Essstörung, aber es handelte sich um eine leichtere Form, die durch entsprechende, auch psychotherapeutische Maßnahmen behandelt wurde. Sie hatte sogar schon wieder an Gewicht zugenommen, wollte aber von sich aus noch in der Klinik bleiben. Die weniger gute Nachricht war, dass sich die Klinik in Norddeutschland irgendwo in der Nähe von Rendsburg befand. Stefan hätte Ruth gern besucht, aber Helen meinte, zu viel Familie könnte sich eher belastend auswirken und vorerst sollten sie Ruth lieber in Ruhe lassen. Julia werde demnächst für ein Wochenende zu ihrer Schwester fahren. Auf seine Frage, weshalb Ruth nicht in Berlin untergebracht sei, meinte sie nur, eben deshalb. Zwar war ihm die Begründung ein wenig zu lakonisch, aber er wollte keinen Streit beginnen, zumal Helen ihm versicherte, dass die Klinik einen hervorragenden Ruf habe. Sie sei ihr von Sebastian empfohlen worden, und Sebastian habe auch dafür gesorgt, dass Ruth sofort einen Therapieplatz erhalten habe, was normalerweise nicht so einfach sei. »Sebastian?« fragte er zurück. »Wieso Sebastian?« Sebastian war Helens Ex-Ehemann, der immer noch regelmäßigen Kontakt mit seinen Töchtern und auch mit Helen hatte, der aber in ihrem Alltagsleben keine besondere Rolle spielte. Zumindest hatte Stefan seinen Namen seit längerem nicht mehr gehört. Und er wollte ihn auch nicht hören. Sebastian ging ihm auf die Nerven. Schon der Name störte ihn. Helen aber schien, seit sie sich getrennt hatten, besser denn je mit Sebastian klarzukommen. So gut, dass er schon einige Male gereizt reagiert hatte, was dazu führte, dass sie immer noch gut mit Sebastian klarkam, ihn dies aber nicht mehr wissen ließ. Stefan war sich bewusst, dass Sebastian ihn auch deshalb störte, weil der es beruflich weitergebracht hatte. Sebastian war ein hochrangiger Beamter beim Berliner Senator für Gesundheit und Soziales, Senatsdirektor oder etwas in der Art. Vielleicht auch bereits Staatssekretär. Helen hatte einmal behauptet, dass Sebastian das Zeug zum Gesundheitssenator habe, worauf Stefan nur erwidert hatte, dass Sebastian aber nicht das Zeug dazu habe, noch immer ihr Ehemann zu sein. »Das stimmt«, hatte sie geantwortet. »Dazu bedarf es ganz besonderer Eignungen, und die hast nur du.« Dann hatte sie ihm einen Kuss auf den Mund gedrückt, ihn an die Hand genommen, ins Schlafzimmer geführt und ihm gezeigt, was für ein Mann er war. Zumindest für diesen Tag hatte sie ihm jede Eifersucht auf Sebastian genommen. Dass Sebastian seine Töchter heiß und innig liebte, musste er akzeptieren, auch wenn er nichts dagegen gehabt hätte, wenn Ruth und Julia Sebastian wiederum heiß und innig blöd gefunden hätten. Blöd war Sebastian allerdings nicht. Hässlich auch nicht. Zudem höflich und wohlerzogen. Außer dass Sebastian intelligent war, gut aussah, bestens verdiente, über ein tadelloses Benehmen verfügte und möglicherweise inzwischen Staatssekretär war, hatte er Stefan nichts getan. Er war immer freundlich zu ihm gewesen. Nur ein einziges Mal hatte er sich über Deutsch als Fremdsprache lustig gemacht. Und er vermittelte Helen regelmäßig Supervisionen sowie lukrative Gastverträge bei Seminaren für Führungskräfte. Er sorgte für ihren guten Ruf in Senatskreisen, was natürlich in alle möglichen Richtungen ausstrahlte und ihr zudem ein paar gut situierte Privatpatienten einbrachte. Genügend Privatpatienten hätte sie sicher auch ohne ihn gehabt. Supervisionen und Gastvorträge allerdings nicht. Sie trugen aber nicht unwesentlich zu ihrer beider Einkommenssituation bei. Mit Supervisionen und Vorträgen verdiente sie zu gewissen Zeiten beinahe so viel dazu, wie er mit seiner halben Ratsstelle verdiente. Von den Zuwendungen, die Sebastian Ruth und Julia zugutekommen ließ, gar nicht zu reden. Sebastian hatte ja auch kein weiteres Mal geheiratet und Kinder mit einer anderen Frau hatte er ebenfalls nicht. »Wahrscheinlich ist er schwul, du hast es nur nicht gemerkt«, hatte er einmal zu Helen gesagt, als sie über Sebastians Junggesellenleben und seine Großzügigkeit gegenüber Ruth und Julia gesprochen hatten. Helen hatte sich aber nicht provozieren lassen und nur mit einem »Du würdest dich wundern« geantwortet, was er zwar nicht ganz verstanden hatte, aber dennoch ärgerlich fand. Wie auch immer, Tatsache war, dass Sebastian nicht nur an Ruth und Julia hing, sondern beide Töchter geradezu abgöttisch liebte. Und es war zu befürchten, dass seine Frau Sebastian nicht zuletzt deshalb noch immer mehr mochte, als Stefan lieb sein konnte. Weniger gut war auch die Tatsache, dass Helen für ein paar Tage zu einer Fortbildungsveranstaltung verreisen wollte, mit Sebastian. Auf seine Frage, ob sie Sebastian fortbilde oder er sie, hatte sie nur gelacht und ihm erklärt, dass es sich um ein Seminar über Bindungstheorie handle, das vom Senator für Gesundheit und Soziales unterstützt werde und Sebastian als zuständiger Senatsvertreter eben dabei sei. Dann hatte sie noch gesagt, er könne ja mitkommen, wenn er wolle, Weiterbildung sei immer gut. Sie hatte ihr Angebot ernst gemeint, was wiederum seinen Unmut gegen die Tatsache ein wenig gemildert hatte, dass Helen sich tagelang in irgendeiner oberbayerischen Tagungsstätte zusammen mit Sebastian aufhalten würde. Mitfahren auf die Tagung wollte er natürlich nicht. Erstens hätte er sich eigens dafür Urlaub nehmen müssen und zweitens wollte er sich nicht übermäßig mit Psychologie oder gar Psychoanalyse beschäftigen. Es reichte, wenn seine Frau das tat. Wobei sie schon seit einiger Zeit mit dieser Bindungstheorie beschäftigt war. Früher einmal war sie eine überzeugte Freudianerin gewesen. Seit einigen Jahren bröckelte ihre Überzeugung, was wohl mit ihren Erfahrungen in der Praxis zu tun hatte. Sie hatte sich aber nicht etwa, wie das bei einzelnen ihrer Verbandskollegen vorgekommen war, dem Jungianismus, der körperorientierten Psychotherapie oder sonst irgendeiner anderen Schule zugewandt, sondern der Bindungstheorie, von der Stefan nur so viel wusste, dass sie die Menschen in sicher gebundene, unsicher gebundene und nicht gebundene unterteilte. Und sie hatte damit begonnen, Bücher über Tiere zu lesen. Sie waren zwar beide tierlieb, hingen an ihrer Katze, auch wenn er lieber einen Hund gehabt hätte, aber Bücher über Tiere gab es bei ihnen bisher nicht. Wobei es sich bei den Büchern, die seine Frau neuerdings las, natürlich nicht um Tierbücher in der Art der Pferdebücher handelte, wie sie Julia und Ruth als junge Mädchen gelesen hatten, sondern um wissenschaftliche Bücher. Putziger Titel, hatte er irgendwann bemerkt, als auf Helens Schreibtisch das Bibliotheksexemplar eines Buches von Konrad Lorenz mit dem Titel »Der Kumpan in der Umwelt des Vogels« lag, worauf Helen ihn gefragt hatte, ob er eigentlich wisse, warum er so wenig Kumpels habe, von Freunden gar nicht zu reden. Manchmal durfte man ihr eben nicht ironisch kommen, dann wandte sie die sogenannte konfrontative Methode an, die sie genauso gut wie die einfühlende Methode beherrschte. Und was die Kumpels anging, hatte sie recht. Er wusste nicht, warum er so wenige Kumpels und Freunde hatte. Dabei glaubte er sich zu erinnern, früher einmal viele Freunde gehabt zu haben. Kindergartenfreunde, Schulfreunde, Studienfreunde. Aber mit der Zeit waren aus den vielen Freunden wenige geworden und aus den wenigen Freunden mehr oder weniger gute Bekannte. Wenn er es recht bedachte, stand er in der Mitte seines Lebens ohne Freunde da. Dabei war gar nichts vorgefallen. Es hatte mit diesem und jenem nur nicht mehr so recht gepasst. Terminprobleme, Abstimmungsschwierigkeiten, Differenzen in Lebensstilfragen. Früher hatte es aber auch nicht gepasst. Unter seinen Kindheits- und Jugendfreunden waren die merkwürdigsten Gestalten gewesen. Sehr dicke beispielsweise und auch sehr dünne, Stotterer und Kleptomanen, vertriebenen Kinder, die in einer Siedlung namens Klein-Moskau wohnten, solche mit süddeutschem Dialekt, die nicht in Klein-Moskau, sondern am Stadtpark wohnten, und sogar ein Professorensohn. Da hatten gigantische Unterschiede in Lebensstilfragen geherrscht, doch sie waren dennoch Freunde gewesen. Jetzt, beziehungsweise in den letzten 10, 20 Jahren, da sie nun alle Studienräte, akademische Räte, Ärzte oder Ingenieure waren, die gleiche Kleidung trugen, die gleichen Möbel kauften, das gleiche Durchschnittsgewicht zu halten versuchten und sich den gleichen Brunello di Montalcino vom gleichen Direkterzeuger per Luftfracht ins Haus schicken ließen, kam es aufgrund kleinster Differenzen zu tiefen Brüchen in den Freundschaften und Bekanntschaften. Warum das so war, wusste er nicht. Und was Konrad Lorenz damit zu tun hatte, ebenso wenig. Vielleicht sollte er das Buch auch lesen. Schließlich mochte er Vögel. Je älter er wurde, umso mehr fiel ihm auf, wie klein und zart Vögel sein konnten. Seit er 50 war, rührten ihn sogar die Spatzen. Von Nachtigallen und Grasmücken nicht zu reden. Er konnte sich durchaus selbst als Kumpan in der Umwelt des Vogels betrachten. Aber auf ornithologische Literatur hatte er trotzdem keine Lust. Er hatte sich bisher nur zwei Bücher über Vögel gekauft. Das erste war das Reader's Digest Buch der Vogelwelt Mitteleuropas. Er hatte es für wenig Geld im modernen Antiquariat erstanden, weil er wissen wollte, wie alt Vögel eigentlich würden. Von einem Vogelkenner hatte er sich einmal sagen lassen, dass Krähen bis zu 80 Jahre alt werden würden, was ihn enorm beeindruckt hatte. Wenn er danach eine Krähe sah, dachte er immer, die hat noch die Weimarer Republik erlebt. Im Reader's Digest Buch der Vogelwelt konnte er schließlich nachlesen, dass Krähen allenfalls 15 Jahre alt würden, was weniger beeindruckend, aber auch weniger unheimlich war. Das zweite Buch hieß Vogelzug und er hatte es vor allem gekauft, um endlich zu erfahren, wo die Zugvögel eigentlich zu Hause waren. Flog der Star, wenn er sich im Herbst von der Dachrinne erhob, wehmütig in die Fremde? Oder machte er sich vielmehr erleichtert auf den Nachhauseweg? Allerdings handelte es sich bei Vogelzug um ein streng wissenschaftliches Werk, in dem beispielsweise ein eigenes Kapitel dem Zugaktivitätsmuster sogenannter süddeutscher Sumpfrohrsänger unter Zuhilfenahme von Tabellen und Grafiken gewidmet war, eine schlichte Frage wie die nach der Heimat der Vögel aber unbeantwortet blieb. So dass Stefan sich, wenn er morgens am Ufer des Teltokanals entlang trabte, auch nach der Lektüre weiterhin fragte, ob es sich bei den Vögeln, die er dort sah, um Vögel handelte, die zu Hause waren, oder um solche, die nach Hause wollten. Die Frage, wie alt akademische Räte mit einer Herzschwäche und erblicher Vorbelastung würden, konnte er allerdings in keinem Tierbuch nachlesen. Und in einem Menschenbuch auch nicht. Er selbst hätte sie uneindeutig beantwortet. Mal fühlte er sich besser und vergaß, dass überhaupt ein Herz in ihm schlug. Mal ging es ihm schlechter und der Gedanke an seinen Vater verfolgte ihn wieder. Schlecht war es ihm in der Pyramide und gut auf der Nilinsel gegangen. Und schlechter ging es ihm nur noch wieder in Berlin, obwohl ihn außer der Sache mit Sebastian und dem Fortbildungsseminar nichts sonderlich belastete. Und nur ein reflexhaft psychoanalytisch denkender Mensch hätte seine Eifersucht auf Sebastian als ausreichenden Anlass dafür betrachtet, dass ihm ausgerechnet an dem Tag, bevor Helen nach Schwangau fahren wollte, während seines morgendlichen Trainings am Kanal schwarz vor den Augen geworden war und er einen heftigen Schmerz verspürt hatte, der vom Brustraum ausging und auf beinahe den ganzen Oberkörper einschließlich Schultern, Rücken und Hüfte ausstrahlte. Er war, nachdem er sich eine Zeit lang aufs Gras gesetzt und abgewartet hatte, gar nicht erst nach Hause gegangen, sondern direkt in ein Taxi gestiegen und zu seinem Friedenauer Internisten gefahren. Der hatte sofort ein EKG veranlasst. Doch als ihm, noch während er an das Gerät angeschlossen war, ein weiteres Mal übel und schwarz vor den Augen geworden war, hatte der Internist die Untersuchung abgebrochen und Stefan in die Kardiologie des Klinikums Steglitz zur sofortigen stationären Behandlung einschließlich einer Katheteruntersuchung eingewiesen. Der Internist hatte ihn per Telefon in der Klinik angekündigt und nur weil Stefan widersprochen hatte, brachte ihn nicht ein Krankenwagen, sondern ein Taxi dorthin. Helen war inzwischen unterrichtet worden und nur wenig später als er selbst im Klinikum eingetroffen. Sie hatte einen Pyjama, einen Bademantel, Wäsche, Waschzeug und Lektüre für ihn dabei und ihm gleich gesagt, dass sie unter diesen Umständen nicht nach Schwangau reisen und Sebastian gleich anrufen würde, um die Fortbildung abzusagen. Er versuchte, sie umzustimmen. Schließlich hatte sie wegen Ruth bereits Ägypten abgesagt und nun wollte sie seinetwegen Bayern absagen, aber sie ließ sich nicht umstimmen und sagte nur, dass man nicht den kranken Mann im Stich lassen könne, um zu einem Seminar über Bindungstheorie zu fahren. »Ich bin ja gar nicht krank, nur untersuchungsbedürftig«, bemerkte Stefan, worauf sie erwiderte, »hoffentlich hast du recht.« Dann verabschiedete sich Helen, weil sie Julia versprochen hatte, sie zu Einkäufen in die Stadt zu begleiten. Der Klinikaufenthalt sollte nur 4 oder 5 Tage dauern, die Stefan als Privatpatient in einem Einbettzimmer im obersten Stockwerk des Gebäudes zubringen durfte. Von hier aus hatte er einen Blick über den Teltowkanal und die Sportplätze bis zum Lilienthalpark. Er konnte, wenn er ans Fenster trat, die Läufer und Spaziergänger auf dem Uferweg beobachten. Er hätte sich gewissermaßen selbst beobachten können. Der einzige Störfaktor war der Rettungshubschrauber, der seinen Landeplatz ebenfalls auf dieser Klinikseite hatte und pro Tag zahlreiche Flüge absolvierte. Wobei neben dem Motorenlärm des Hubschraubers, der unmittelbar vor Stefans Fenster aufstieg, bevor er Richtung Stadt abdrehte, besonders der Kerosingeruch störte, der sogar noch bei geschlossenem Fenster ins Zimmer drang. Eine Belastung stellte natürlich auch das Warten auf die Katheteruntersuchung dar, für die verschiedene Voruntersuchungen wie Blutbild, EKG und ein sogenanntes Szintigramm notwendig wurden. Die Wartezeit wurde ihm allerdings sowohl durch die Voruntersuchungen als auch dadurch verkürzt, dass ihm Helen am 3. Tag des Aufenthalts per Telefon mitteilte, dass sie nicht wie geplant am Nachmittag vorbeikommen könne, dass ihn aber jemand anderer besuchen werde. Eine Überraschung. Mehr hatte sie nicht gesagt. Und er hatte auch nicht gefragt. Denn er hatte sofort an Mercedes gedacht. Sein Herzschlag hatte sich, noch während seine Frau das Wort »Überraschung« ausgesprochen hatte, beschleunigt. Und er konnte förmlich sehen, wie das Herz das Blut durch seine sich augenblicklich verengenden und ohnehin schon fett- und kalkverkrusteten Herzkranzgefäße hindurchzudrücken versuchte. Das wäre ein guter Moment für einen Infarkt gewesen. Ausgerechnet Mercedes. Hoffentlich hatte sie sich nicht als gute Freundin aus Ägypten bei seiner Frau vorgestellt. Womöglich noch mit einem Augenzwinkern und von Frau zu Frau. Das wäre die Ehekrise gewesen. Vielleicht sogar das Ende. Und er war schuld, weil er auf eine 60-Jährige hereingefallen war. Oder auf eine 58-Jährige. Auf jeden Fall aber war sie Professorin an der Universität Bonn und er konnte sie nicht im Pyjama respektive Bademantel empfangen mit Pantoffeln an den Füßen. Er beschloss also, auf den Mittagsschlaf zu verzichten und kleidete sich an. 2 schon ältere Nummern der Gala, die ihm eine Krankenschwester überlassen hatte, legte er in den Schrank und drapierte auf dem kleinen Besuchertisch die Lektüre, die ihm seine Frau von zu Hause mitgebracht hatte. Die letzte Nummer der Zeitschrift Orbis Linguarum sowie Flauberts November. Die Zeitschrift räumte er allerdings wieder weg. Es kam ihm doch zu albern vor, Mercedes mit Artikeln über die phonetische Analyse der Konsonanten in der deutschen Sprache der Gegend von Oberglogau beeindrucken zu wollen.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.